Und dazu grüßt Sie am heutigen Nachmittag hier bei Radio Horeb und Radio Maria Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind in dieser Sendung, in der es um eine in jeglicher Hinsicht außergewöhnliche Frau geht, um Anna-Katharina Emmerich. Und um dieses Urteil zu fällen, außergewöhnliche Frau, müsste man nicht mal frommer Christ sein. Schon bloß kulturgeschichtlich ist die Überlieferung zur Seligen sensationell. Der große deutsche Romantiker Clemens Brentano ist so ergriffen von den Begegnungen mit ihr, dass er ihre Schauungen zu Papier bringt und der Nachwelt überliefert. Und diese Nachwelt Anna-Katharina Emmerichs reibt sich ab und an die Augen. Unzählige Details dieser Gesichte, die sie hatte in der Version Brentanos, decken sich mit neuen historischen Einsichten und Erkenntnissen. Über das außergewöhnliche Leben der außergewöhnlichen Seligen haben wir bereits in einem ersten Teil Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner gehört. Heute geht es insbesondere um die außergewöhnlichen Schauungen. Wir freuen uns in Königsdorf nun heute wieder Dr. Hans-Martin Lochner begrüßen zu dürfen. Grüße Gott dahin, Dr. Lochner.
Grüße Gott.
Dr. Lochner, bevor wir genauer auf die Schauungen der seligen Anna-Katharina Emmerich eingehen, werfen wir nochmal einen kurzen Blick zurück. Wie ist das mit einem Leben? In was für eine Zeit gehen wir jetzt? Was war Anna-Katharina Emmerich für eine Frau?
Ja, zunächst war sie ein ganz einfaches Bauernmädchen. Zwar auffallend war bei ihr, dass sie schon als kleines Kind Schauungen hatte. Sie ist 1774 geboren. Zeit der Aufklärung, wo immer mehr auch der Glaube angegriffen wird und wo dann in ihrem späteren Leben eben die Französische Revolution und alle möglichen Schwierigkeiten gegeben hat und auch eine gewisse zunehmende Skepsis gegen die Kirche und alles, was die Kirche lehrt. Sie ist im Münsterland bei Coesfeld aufgeboren, aufgewachsen, war Dienstmagd, war Näherin, ist 1802 ins Kloster nach großen Schwierigkeiten aufgenommen worden, Kloster Agnedenberg in Dülmen. Und weil damals in der Säkularisation alle oder sehr viele Klöster aufgehoben worden sind, traf das auch ihr Kloster. 1811 wurde es aufgehoben. Sie musste das Kloster verlassen, wo sie sich sehr wohl gefühlt hat, vor allem, weil sie dem Herrn da so nahe sein konnte. Und sie wollte wirklich ganz im Verborgenen eine Dienerin des Herrn sein, ihn anbeten und ja, aus seiner Kraft herausleben. Und dann ist es passiert, 1812, dass sie die Stigmen bekommen hat. Sie hat sie geheim gehalten, so gut es ging. Sie wurden dann doch im März 1813 entdeckt und eine erste kirchliche Untersuchung, die vom Münster, vom Generalvikar damals eingeleitet worden ist, hat stattgefunden, die ihr sehr unangenehm war, mit Befragungen, mit allem drum und dran. Aber die Kirche sagte damals zu Recht, man darf dann nicht auf einen Betrug reinfallen, man muss wissen, ob die Sache echt ist, weil die Kirche ja sowieso ständig angegriffen wird, nicht, dass man da, also jetzt da auch noch mal zusätzliche Schwierigkeiten hätte. Die Diskussion aber um diese Wundmale, das hat sich rumgesprochen im ganzen Land und gab keine Ruhe. Und dann wurde 1819 eine staatliche Untersuchung angeleitet, unter der die Katharina noch mehr gelitten hat als unter der kirchlichen und die auch noch intensiver war. Aber ich will da die Einzelheiten nicht mehr wiederholen. Auf jeden Fall 1818, ein Jahr vorher, ist Clemens von Brentano zufällig nach Dülmen gekommen, wollte eigentlich nur mal ganz kurz reinschauen, mal diese seltsame Frau aus der Nähe sehen und blieb hängen, hat dann 1820 die Schauungen, die Katharina Emmerich jeden Tag, jede Nacht hatte, in den Schlafstunden, in den Träumen, sah sie Tag für Tag das Leben Jesu, 3 Jahre lang. Und in allen Einzelheiten, wo er war, sie weiß die Orte, sie sieht die Menschen, mit denen er zusammen war, Leute, die wir zum Teil von der Heiligen Schrift her kennen, aber auch Leute, die wir nicht kennen. Und hier gibt es also viele Überraschungen zu entdecken in ihren Schauungen, nämlich zunächst einmal als erstes großes Kapitel, sie weiß unheimlich viel über die Essener, über jene Gruppe, von der wir eigentlich nur von Flavius Josephus, den jüdischen Schriftsteller, der damals gelebt hat, wissen. Sehr interessant ist, heute noch nachzulesen in seinen Schriften. Auch im Internet findet man darüber. Und wir kennen auch Qumran und wir vermuten ja, dass diese Gemeinschaft in Qumran, wo ja diese berühmten Schriften entdeckt worden sind, Schriftrollen in den Höhlen, dass die auch mit den Essenern irgendwie in Kontakt standen. Aber ganz genau weiß man das bis heute nicht. Wie gesagt, sie sieht, Jesus hat Kontakte mit Essenern und zwar ziemlich häufig. Und sie sieht auch, eine Reihe der Verwandten von Jesu waren Essener. Dann sieht sie weiterhin, in der Nähe von Nazareth ist eine große Siedlung mit, von den Essenern. Sie weiß auch, dass es weithin Zölibatäre waren, die dort gelebt haben, zölibatär lebende Männer und auch Frauen. Aber sie weiß auch, dass es Gruppen gab mit Verheirateten, die also trotz dieser Gemeinschaft angehörten, aber als Verheiratete. Und ganz besonders sieht sie, dass Jesus wiederholt lange Gespräche hat mit einem Verwandten, nämlich mit dem Onkel Eliot. Und dass dieser Eliot, muss schon sehr alt gewesen sein, sehr offen war für Jesus und sehr aufgeschlossen und dass Jesus ziemlich viel über seine Sendung gesagt hat. Und dann schreibt sie dazu, er war sehr offen, aber ob er alles verstanden hat, bezweifelt sie, alles, was Jesus ihm gesagt hat, aber offen dafür war er. Dann in dieser selben Richtung, was die Essener betrifft, sieht sie, dass es zwischen Johannes dem Täufer und den Essenern eine enge Verbindung gibt. Sie weiß, wie Johannes der Täufer hingerichtet worden ist, wie seine Leute aus den Essenern hingegangen sind, haben seine Leiche abgeholt und haben sie also in Richtung zum Toten Meer runtergebracht. Sie sieht dann, wie sie die Beerdigung vorbereiten. Sie sieht die Liturgie bei der Beerdigung. Alles, was dort geschieht, beschreibt sie im Einzelnen und sagt an einer Stelle auch, Johannes war einer der ihren. Also Johannes gehörte zu den Essenern. Nach ihrer Meinung sieht sie das ganz deutlich. Man muss noch mal dazu sagen, dass die Katharina von Emmerich nur 4 Monate Schulbildung hatte. Sie soll lesen und schreiben gekonnt haben, aber damit war es auch schon zu Ende mit ihrer Bildung. Sie hat nie ein Buch in der Hand gehabt, hat nie die Heilige Schrift als Buch gelesen, konnte sie vielleicht nicht einmal richtig. Ja, und dann sieht sie in Bezug zu den Essenern auch, dass sie sich sehr gekümmert haben, auch den Kopf von Johannes dem Täufer noch zu bringen, der als erst einmal in eine Kloake geworfen worden ist. Aber sie finden Mittel und Wege, auch an den Kopf zu kommen. Dann sagt sie weiterhin, dass die Essener in einer gewissen Weise die Vorläufer der zukünftigen Kirche gewesen seien. So sagt sie es wörtlich. Und sie sieht, dass viele Sitten und Bräuche, viele Eigenschaften der Essener später auch von den Christen aufgenommen worden seien. Auch in der Liturgie sieht sie Verwandtschaft und Ähnlichkeiten. Und überhaupt, dass diese Gruppe sehr aufgeschlossen war für Jesus und seine Botschaft. Sie haben ja ganz besonders, genau wie Johannes der Täufer, den zukünftigen Messias erwartet. Und diese gemeinsame Messias-Erwartung hat sie also auch offen werden lassen für Jesus. Und viele, meint sie, seien später Jünger Jesu geworden. Die Ähnlichkeit geht also, das muss man mal nachlesen im Einzelnen, die Essener verzichten auf Eigentum. Und all diese Worte, wenn zum Beispiel Jesus sagt, wenn mein Jünger sein will, der verzichte auf sein Hab und Gut, oder wenn er dem reichen Jüngling empfiehlt, geh hin, verkaufe alles und dann werde mein Jünger. Da sieht man also ganz deutlich eine Ähnlichkeit. Verzicht auf Eigentum. Dann haben sie Gemeineigentum, so wie später die Klöster, wo man auch kein Privateigentum als Ordensmann mehr hat, sondern nur Teil hat an dem Eigentum des Klosters. Dass hier also eine enge Gemeinschaft in diesen verschiedenen Gruppierungen der Essener besteht. Dass sie auch eine echte Gemeinschaft untereinander haben, sich als Brüder und Schwestern sehen, dass einer dem anderen hilft, dass keiner sagt, das ist mein Eigentum und das gehört mir, sondern dass sie alles gemeinsam haben. Wenn man diese Dinge liest, dann denkt man unmittelbar an die Urgemeinde, wo es ja eine ähnliche Form des Zusammenlebens gegeben hat, wo sie kein Eigentum, Privateigentum mehr hatten. Dann leben sie sehr asketisch, verzichten sehr viel, also Fasten und ähnliche Dinge, Verzicht auf Lustbarkeiten und so, alles sehr ausgeprägt bei den Essenern. Sie sagt allerdings an einer Stelle auch mal, dass Jesus in späteren Jahren nie mehr ein Haus der Essener betreten hätte, wie er dann von Ort zu Ort gezogen sei, um zu verhindern, dass seine Lehre mit denen der Essener verwechselt würde. Also da hat es doch ein gewisses Absetzen von ihm gegeben. Aber das sehen wir ja selber, wenn wir die Predigten von Johannes den Täufer vergleichen mit dem, was dann Jesus sagt. Das ist ja auch nicht eins zu eins dasselbe. Dann ein weiteres Kapitel, sehr wichtiges Kapitel, vor allem für alle Leute, die sich mit der Auslegung der Heiligen Schrift befassen. Es wird sehr viel diskutiert, vor allem wer Theologie studiert oder man einen Fernkurs mitmacht und so weiter, der wird damit konfrontiert. Wie ist das eigentlich, warum haben wir manche Dinge in der Heiligen Schrift in einer doppelten Fassung oder in mehreren Fassungen, unterschiedlichen Fassungen? Ganz besonders deutlich wird das bei den Seligpreisungen. Wer also die Seligpreisungen bei Matthäus mal vergleicht mit denen bei Lukas, dem werden die Unterschiede in die Augen fallen. Bei Lukas heißt es zum Beispiel, selig die Armen, selig die Hungernden, selig die ihr jetzt weint, selig die ihr verfolgt werdet. Und dann kommt aber immer ein Wehe, das es in der Matthäus-Fassung nicht gibt. Wehe euch, ihr Reichen, mit den Armen gegenübergestellt, den Hungernden. Wehe euch, ihr Satten, den Weinenden. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, den Verfolgten. Wehe, wenn euch alle Menschen loben und schmeicheln. So haben ja eure Väter auch mit den Propheten getan. Also hier ist die Seliggepriesenen sehr krasse Formen. Armut, Hungern, Weinen, verfolgt werden. Das Verfolgtwerden kommt zwar bei der Matthäusfassung auch, aber dann ist alle ein bisschen verändert. Da heißt es zum Beispiel, selig die Armen im Geiste, selig die Trauernden, selig die Sanftmütigen, selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit. Während es also bei Lukas heißt, selig die Hungernden, heißt es hier, die Hungernden und Dürsten nach der Gerechtigkeit, die Barmherzigen, die reinen Herzens sind, die Friedensstifter. Und dann am Schluss kommt auch wieder die Verfolgten. Und da habe ich also selber in den Vorlesungen darüber gehört, dass man sich Gedanken macht, welche Fassung ist jetzt eigentlich die ursprüngliche? Was hat Jesus tatsächlich gesagt? Und wer hat sie geändert? Und warum hat man sie geändert? Was hatte der für Absichten, der das geändert hat? Und so weiter. Da sind also ganze Bücher drüber geschrieben worden, viele Bücher. Aber wenn man die Schauungen sieht von der Katharina von Emmerich und wenn man sie ernst nimmt, wenn man wirklich annimmt, das ist keine Fantasie, sondern die Frau hat das wirklich so gesehen. Da muss man sagen, sehr vieles spricht dafür, dass unterschiedliche Fassungen, wie zum Beispiel bei den Seligpreisungen, alle auch die unterschiedlichen Formen auf Jesus zurückgehen, weil er nicht nur einmal eine Predigt gehalten hat, in der solche Dinge drinnen waren, sondern viele Predigten. Das kommt bei ihr ganz deutlich zum Vorschein, wenn sie sagt, wiederholt, also über längere Zeit immer wieder sagt sie, heute hat er wieder über die Bergpredigt oder über Teile aus der Bergpredigt gesprochen. Heute hat er wieder über die Seligpreisungen gesprochen. Dann findet man wiederholt Hinweise, dass er über eine Seligpreisung nur gepredigt hat, aber nicht nur einmal, sondern wiederholt über dieselbe Seligpreisungen wiederholt gepredigt hat, über mehrere Tage oder sogar eine Woche oder länger hinweg, immer wieder dieselbe Seligpreisung. Dass man also wirklich annehmen kann, er hat sie nicht nur in einer Fassung ausgesprochen, sondern in sehr und kann durchaus unterschiedliche Fassungen gewesen sein. Und während ich das sage, denke ich auch an meine Predigttätigkeit. Ich habe ja als Pfarrer drei Sonntagspredigten gehalten. Abends um 7:30, am Morgen um 9 und um 10:30. Und die Abendmesse am Vorabend und die 9-Uhr-Messe, das war mehr das ältere Publikum und vor allem auch landwirtschaftlich orientierte Publikum. Während wir hatten auch ein Arbeiterviertel und bürgerliche Viertel, die kamen, und auch die jüngere Generation, Kinder und so weiter, die kamen mehr um 10:30. Und da ist bei mir jede Predigt anders ausgefallen, immer je nach dem Publikum, was ich vor mir hatte und was mich angeregt hat, Bestimmtes aufzugreifen. Auch, dass manchmal mir plötzlich ein Beispiel einfiel, in der einen Predigt, aber in der anderen nicht. Und dass ich dieses Beispiel halt dann gebracht habe in diesem Moment. Und wenn es unser einer so geht, kann man annehmen, das ist bei Jesus nicht anders gewesen. Der hat aktuelle Dinge aufgegriffen, die gerade gewesen sind. Und da komme ich jetzt also auch auf die Änderungen beim Vater Unser. Ich weiß nicht, ob alle unsere Hörer das so in Erinnerung haben. Wir haben zwei Fassungen vom Pater Unser, eine längere und eine kürzere. Und die längere ist die, die wir normalerweise im Gottesdienst beten, die wir alle auswendig können. Aber die kürzere, die bei Lukas im 11. Kapitel steht, wird selten im Gottesdienst vorgelesen und haben wahrscheinlich viele gar nicht mehr so ganz bewusst mitgekriegt. Diese gekürzte Fassung heißt: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, der uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Amen. Deutlich kürzer. Da steht also nichts drinnen, Vater im Himmel. Dann steht nichts drinnen, dein Wille geschehe. Dann fehlt am Schluss, und führe uns nicht in Versuchung, der nächste Satz, sondern erlöse uns von dem Bösen. Also es ist eine deutlich gekürzte Fassung. Und da hat man eben auch wieder gerätselt, ja, wer hat warum was weggelassen? Aber man kann heute wohl aufgrund dieser Schauungen sagen, auch hier werden beide Fassungen auf Jesus zurückgehen. Und er hat... die Katharina von Emmerich sieht immer wieder, heute hat er wieder über das Vaterunser gepredigt. Heute hat er über die und die Bitte gepredigt. Also diese Themen waren oft wiederholt in seinen Predigten gewesen. Und dasselbe gilt für Gleichnisse. Wer genau hingehört hat und hingeschaut hat in die Bibel, dem ist aufgefallen, dass manche Gleichnisse ähnlich in verschiedenen Evangelien stehen, aber eben doch mit deutlichen Unterschieden. Auch da hat man gefragt, warum hat der Evangelist das weggelassen oder warum hat er das dazugefügt? Die Katharina von Emmerich sagt also wörtlich, oft habe ich Gleichnisse und Parabeln gehört. Viel mehr als im Evangelium stehen. Sie hat also viel mehr Gleichnisse und Parabeln gehört, als im Evangelium stehen. Jesus hat viele oftmals wiederholt, sagt sie. Und dann fügt sie noch hinzu, jedoch immer wieder anders ausgeführt. Er hat sie oft wiederholt, aber hat sie immer wieder anders aufgeführt. Er hat nicht immer gleich denselben Wortlaut gebrochen und dieselben Bilder und Sätze gebraucht, sondern sehr unterschiedliche. Mit anderen Worten, wenn da Unterschiede, wenn wir die feststellen, können wir durchaus davon ausgehen, auch unterschiedliche Formen können authentisch sein. Jeder Evangelist hat ja nicht nur sich an bestimmte Vorlagen gehalten, von denen ja in der Theologie also viel gerätselt wird und viel gesprochen wird, wo man sagt, ja, Markus und Lukas haben sicher das Markus-Evangelium vor sich gehabt. Und wenn dann bei Markus was anders steht als bei Lukas an einer Stelle, die sonst parallel läuft, sagt man, ja, warum hat Lukas das geändert? Wie gesagt, er hatte unter Umständen da aus einer anderen Quelle gehört, dass jemand ihm sagte, du, das war in Wirklichkeit so und so. Und dann hat es der Lukas eben so reingefügt, wie man es ihm gesagt hat. Was nebenbei bemerkt, noch auch bei Resel von Konnersreuth auffällt, dass sie sehr viele Texte benennt, die im Alten Testament stehen. Und zwar weiß sie also, nennt auch immer wieder die Autoren im Alten Testament. Besonders sagt sie, er predigt sehr oft über Jesaja am meisten. Aber er predigt auch über Jeremias, er predigt über Malachias, über andere kleinere Propheten, er predigt über Texte auch aus den Mosebüchern und so weiter. In den Büchern von Brentano sind dann genaue Kapitel- und Versangaben gemacht. Die können aber natürlich nicht auf die Katharina zurückgehen, denn sie kannte ja die Bibel gar nicht. Ich nehme an, sie hat dem Brentano geschildert, was Jesus gesagt hat. Und er hat dann nachgeschaut, auf welche Stellen bei Jesaja oder Jeremia sich das bezieht. Und diese Stellen hat er dann angegeben. Aber wie gesagt, das sind eine große Zahl, wie überhaupt eben diese Predigttätigkeit Jesus weitaus reicher war als das, was wir in der Heiligen Schrift heute kennen. Ja, und an dieser Stelle wollen wir jetzt eine kleine Musikpause machen und dann ein weiteres hochinteressantes Kapitel betrachten.
Das ist die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit Dr. Hans-Martin Lochner. Es geht in einem zweiten Teil bereits um die selige Anna-Katharina Emmerich. Heute in dieser Sendung geht es um ihre Schauungen. Und wie gerade eben gehört, nach einer kurzen Musik geht es dann also weiter.
Ja, ich sagte schon, es gibt eine noch überraschende Entdeckung, nämlich im Zusammenhang mit den Emmaus-Jüngern. Lukas berichtet ja in seinem Evangelium von diesen zwei Wanderern, diesen zwei Jüngern, die nach der Kreuzigung nach Emmaus wandern, niedergeschlagen sind und sich darüber unterhalten und bestürzt sind über das, was da jetzt geschehen ist, wo dann der Wanderer dazukommt, der Unbekannte, und sie in ein Gespräch verwickelt, ja, über was sprecht ihr denn da und so. Und Lukas, der als einziger diesen Bericht ja hat in seinem Evangelium, der weiß auch den Namen des einen Jüngers, nämlich Kleophas. Aber der andere Jünger, der wird nicht genannt mit Namen. Aber Katharina sieht deutlich und wiederholt, nicht nur einmal, dass der zweite Jünger Lukas selber ist. Dass Lukas der war, der mit Kleophas da nach Emmaus wandert. Und sie sieht auch, dass Lukas immer wieder vom Weg abweicht und in die Wiesen geht und da Pflanzen pflückt. Er war ja Arzt Und es gab keine Apotheken und die Ärzte mussten sich ihre Heilpflanzen selber suchen. Und das sieht sie, dass er das tut. Sie sagt auch, er sei relativ spät zu den Jüngern gekommen, also noch nicht so lange. Er hat nicht 3 Jahre mit Jesus mitgewandert, vielleicht das letzte halbe oder dreiviertel Jahr oder so. Und wenn das stimmt, dann haben wir in Lukas einen enormen Augenzeugen. Zunächst mal den Augenzeugen für das Brotbrechen, was da in Emmaus stattfindet, dass der unbekannte Wanderer, den sie eingeladen haben, mit ihnen zu Abend zu essen, das Brot bricht und dass ihnen die Augen aufgehen. Sie erkennen, mein Gott, das ist ja Jesus, sie haben ihn nicht erkannt. Und dass sie in dem Moment, wo sie ihn erkennen, er ihren Blicken entschwindet. Dann wird er berichtet, dass diese 2 Jünger sofort zurückgegangen sind nach Jerusalem, um den anderen Jüngern zu erzählen, was sie gerade erlebt haben. Und sie treffen die ja im Obergemach an und die unterhalten sich auch darüber, was da jetzt an Erscheinungen gewesen ist, dass da und dort Jesus erschienen sei. Und sie sagen, ja, wir haben ihn auch gesehen. Und dann heißt es, und während sie noch dazu drüber sprechen, ist er plötzlich mitten unter ihnen und spricht zu ihnen, der Auferstandene. Das heißt, wir haben in Lukas dann einen Augenzeugen der Auferstehung und nicht, wie immer behauptet wurde, ja, die Evangelisten, da war ja keiner Augenzeuge, die haben da alles spät, viel zu spät berichtet, was ihnen gesagt worden ist und haben dazu gedichtet und so weiter. Und wie gesagt, all diese Märchen, die man da heute hören konnte, in der Vergangenheit auch, die stimmen so nicht, wenn diese Schauungen stimmen von der Katharina von Emmerich. Und dann versteht man auch, warum der Lukas als Einziger die Aufnahme Jesu in den Himmel so eindeutig schildert, auch die Gespräche vorher. Sie sollen warten, Missionierung warten, bis der Heilige Geist sie erfüllt hat, bis er auf sie herabgekommen ist. All diese Gespräche vor und nach der Himmelfahrt, sind sowohl im Evangelium zu finden bei Lukas am Schluss, als auch in der Apostelgeschichte. Und wenn das dann stimmt, dass er da dabei war, dann ist er auch mit großer Sicherheit dabei gewesen. Bei Pfingsten selber hat er die 10 Tage mitgebetet mit den anderen Jüngern. Und dann steht er ausdrücklich drinnen, bei diesem Gebet war Maria dabei. Und so spricht auch sehr viel dafür, dass Lukas Maria persönlich nicht nur gekannt hat, sondern auch sprechen konnte. Und dann verstehen wir auch, warum Lukas eine so ausführliche Geburtsgeschichte seinem Evangelium voranstellt. Das hat ja auch nur er berichtet, das, was da geschehen ist mit dem Erscheinung des Engels bei der Verkündigung. Dann, wie die Josef und Maria dann gewandert sind nach Bethlehem, was da in der Höhle passiert ist und wie die Hirten kamen. All diese Dinge, ja auch Darstellung im Tempel und der 12-jährige Jesus im Tempel, all diese Dinge, die ja letzten Endes auch nur auf Maria zurückgehen können als Quelle. Ein anderer kann ja nicht sagen, dass Maria der Engel erschienen ist, außer Maria hätte es ihm gesagt. Und wie gesagt, hier ist also ein ganz ausführlicher Bericht und man kann wirklich annehmen, er geht direkt auf Maria zurück. Und ein letzter Punkt noch, den man ja immer wieder fragen kann, ja, waren denn diese Schauungen von der Katharina Emmerich, waren die echt? Die werden bis heute angezweifelt, die sind auch bei ihrem Seligsprechungsprozess angezweifelt worden. Man hat gesagt, dieses Mädchen konnte ja solche Sachen gar nicht sagen. So viele Fremdworte, so viele Ortsangaben und so weiter und so viele bis ins Einzelne über die Geografie und über alle Einzelheiten da in Israel. Das konnte nur Brentano wissen und Brentano hat das alles ihr dann in den Mund gelegt und das ist in Wirklichkeit alles nur von Brentano, aber nicht von ihr. Aber wie gesagt, wer das Buch liest, diese Bücher liest, diese drei Lehrjahre Jesu, der kann gar nicht anders. Also hier, das spürt man, da ist jemand da, der das wirklich so geschildert hat, wie er es gesehen hat. Und es gibt einen Wahrheitsbeweis dafür, dass sie wirklich sehr wahrscheinlich echt sind. Nämlich, es gibt ein drittes Buch, was ich Ihnen empfehlen würde. Das ist übrigens auch als Lektüre gerade in der Passions- und Fastenzeit sehr gut zu lesen. Was geschah damals wirklich? Wer es nähere Angaben haben will, ich habe sie hinterlegt, für all diese Bücher hinterlegt in unserem Studio da in Balderschwang, wo Sie nachforschen können. Was geschah damals wirklich? Da werden unter anderem ganz ausführlich verglichen die Passionsvisionen der Katharina von Emmerich, die ja wiederholt diese Dinge gesehen hat, und ebenso die Visionsschauungen, die Passionsvisionen der Resel von Konnersreuth, also der Therese Neumann, die ja an jedem Donnerstag auf Freitag immer die ganze Leidensgeschichte gesehen hat. Und jetzt ist also ganz überraschend, wenn man das sieht, in wie viel Einzelheiten bis in die kleinsten Kleinigkeiten hinein beide genau dasselbe schauen, obwohl man zum Beispiel gerade, wenn man Resel von Konnersreuth ein bisschen näher studiert sieht, die kommt aus einer Tiefe heraus, die erlebt die Sachen so deutlich mit, die sie dann schildert. Da kann man gar nicht drüber wegschauen. Die Frau, wenn sie im Dialekt spricht, wenn sie den normalen Verstand gar nicht hat, wenn sie da diese Aussagen macht, weil sie so weit weg ist vom alltäglichen Leben, die gar nicht mehr die Namen kennt, die zum Beispiel den Petrus, weil sie ihn nicht als Petrus kennt, sondern den Ohrwatschelabschneider nennt, weil er bei der Gefangennahme Jesus dem Malchus ein Ohr abgeschnitten hat. Und so hat sie für jeden Jünger einen eigenen Namen. Der heilige Johannes ist für sie der Jungmann. Die römischen Soldaten sind die geraden Männer und so weiter. Also wer so aus dem Dialekt und so aus der Anschauung heraus spricht, da kann man nicht annehmen, dass da Fälschungen dahinter sind. Ja, was sehen sie alle gemeinsam? Eine Menge. Und zwar lauter, vor allem auch Dinge, die nicht in der Heiligen Schrift stehen. Der Schweißtuch der Veronika haben wir zwar in unserem Kreuzweg und in unserer Frömmigkeit, aber in der Bibel steht da kein Wort. Und beide sehen auf gleiche Weise, bis in Einzelheiten hinein, wie diese eine Frau vorspringt und Jesus das Tuch reicht. Und sie schildern beide genau gleich, wie Jesus, was er mit dem Tuch macht, wie er mit diesem Tuch umgeht. Dann sehen sie beide zum Beispiel, wie sie da über den Kidronbach in der Nähe von Jerusalem, da muss man rüber vom Ölberg, wenn man rüber geht und von Garten Gethsemane rüber geht nach Jerusalem, dass er in den Bach geworfen wird, Jesus in den Bach geworfen wird. Sie sehen, dass er furchtbar Durst hat und dass er da trinkt. Eine Einzelheit, die nirgendwo auftaucht, die kann man nicht erfinden. Und wenn sie beide sehen, da muss doch was dran sein. Dann sehen beide zum Beispiel ganz auffällig, der Kreuzbalken, an dem Jesus geheftet wird, der ist nicht waagrecht, so wie wir ihn darstellen. Wir haben ja einen senkrechten Balken und einen waagrechten Balken. Aber beide sehen, dass es so nicht war bei Jesus. Es war zwar so bei den Schächern, aber nicht bei Jesus. Bei Jesus waren die Seitenarme, die links und rechts, also vom Balken weggehen, schräg nach oben gerichtet. Also etwas so, wie wer diese Rune kennt, bei den Germanen, die Lebensrune, schräg nach oben gerichtet. Und dass diese Seitenbalken ein gepfropft waren, eingekeilt waren in den Hauptstamm. Und wie der Hauptstamm bearbeitet wird, sehen Sie beide auf gleiche Weise. Ich kann alles gar nicht ausführen, es sind viel zu viele Einzelheiten. Dann sehen Sie beide, Jesus wird im Liegen aufs Kreuz geheftet. Soll das Kreuz aufgerichtet werden. Da ist ein großes Loch schon gemacht und das Kreuz soll in dieses Loch. Und dann stellt sich heraus, das Loch ist nicht tief genug. Und während Sie jetzt mit Mühe das Kreuz eben aufgerichtet haben, müssen Sie es wieder umlegen und müssen das Loch vertiefen. Und das zweite Mal, da klappt es dann mit der Aufrichtung. Eine Einzelheit, die in keiner Bibel steht, von der niemand weiß, beide sehen es genau in der gleichen Weise. Ebenso, dass Jesus, sehr interessant, ein Klotz, unten am Hauptstamm ist ein Klotz angenagelt und der Jesus steht mit seinen Füßen auf dem Klotz. Und das heißt also, er hängt nicht in dem Sinne am Kreuz, die Nägel an den Händen müssen sein Gewicht nicht tragen. Da haben nämlich, hat man früher drüber gerätselt, hat gesagt, der Jesus kann nie, die Nägel können nie durch die Handteller gegangen sein. Die müssen durchs Handgelenk weiter hinten gegangen sein. Sonst hätte das Gewicht gar nicht gehalten. Aber wenn Jesus gestanden hat und sein Gewicht von daher entlastet war, sind die Nägel konnten sie sehr wohl durch den Handteller gehen. Und interessanterweise alle, wir haben ja viele, viele Leute, die Stigmen haben, die Wundmale Jesus haben, alle sehen, ihre Wunde geht durch die Hand. Und dann sehen sie auch beide noch, dass bei Jesus die Füße übereinander gestellt werden und mit einem großen Nagel die Füße befestigt werden. Und das sind nur einige der wenigen Übereinstimmungen. Ach ja, eine noch zu erwähnen, die Schulterwunde. Beide klagen ganz stark bei den Visionen, aber auch sonst über diese Schulterwunde. Sie haben ja alle Schmerzen an den Wunden. Das war ja bei Pater Pio auch so, die Wunden schmerzen. Aber sie sagen, diese Schulterwunde hätte ganz besonders geschmerzt. Und man findet Spuren dieser Schulterwunde sogar am Grabtuch von Turin. Überhaupt in diesem Buch, was geschah damals wirklich, sehr viel auch vom Grabtuch und ähnlichen Forschungen die Rede ist, hochinteressant zu lesen. Und schließlich noch ein wichtiger Punkt. Sie sehen beide, unabhängig voneinander, dass Jesus, nachdem er seiner Kleider beraubt worden ist, und diese Kleider zum Teil ja die Würfel drüber geworfen worden sind, dass zwei Männer kommen und kaufen den Schergen, diesen Knechten, die da Jesus gekreuzigt haben, den kaufen sie die Kleider ab. Und sie sehen beide, dass sich diese Schergen mordsmäßig freuen, dass sie einen Haufen Geld für diese Kleider kriegen und andererseits, dass diese zwei Männer sich auch freuen. Und diese zwei Männer kennen beide, es ist Josef von Arimathäa und Nikodemus, die diese Kleider retten, sodass wir heute auch verstehen können, warum es zum Beispiel in Trier immer noch diesen Rock Jesu gibt und dass vieles auch dafür spricht, dass dieser Rock wirklich echt ist und dass er gerettet worden ist, weil damals eben diese Kleider abgekauft worden sind. Und so könnte man über viele, viele Dinge sprechen. Allerdings gibt es zwischen beiden auch Unterschiede, nämlich aber das nur nebenbei. Die Katharina von Emmerich hört alles in Deutsch und hat keine Schwierigkeiten, das, was sie hört, wiederzugeben. Die Resel von Konnersreuth hört aber alles, was gesprochen wird, in der dortigen Originalsprache. Sie hört die Juden und die Pharisäer Aramäisch sprechen, sie hört die Griechen Griechisch sprechen und die Römer hört sie Lateinisch sprechen. Und weil sie die jede Woche hört, hat nachweisbar Katharina eine Menge dieser Fremdworte selber im Gedächtnis behalten. Vor allem sehr viele Worte aus dem Aramäischen kann sie. Das ist nachgeprüft worden, schon zu ihrer Lebzeit. Ja, das wären also einige Dinge. Und vor allem möchte ich zum Schluss eines sagen. Wir tauchen wirklich genau wie diese Seher in diese überirdische, unsichtbare Welt ein, wenn wir uns näher damit befassen. Und diese Welt ist eine Wirklichkeit, eine Realität. Und die Kirche hat den Auftrag, diese Realität, dieser übernatürlichen Wirklichkeit zu verkünden und nicht zu sagen, Leute, es gibt nur das, was wir sehen und hören können, alles Übrige gibt's nicht. Das ist ja eine Tendenz, die leider Gottes auch bei uns bis in die Kirche eingedrungen ist. Nein, die übernatürliche Welt gibt es. Und wenn wir den Leuten nicht sagen, die Wunder sind echt, diese Dinge sind wirklich geschehen, die in der Bibel berichtet sind, das sind keine Fälschungen. Wenn wir diesen Mut nicht haben, dann laufen uns die Leute davon. Und wir sehen heute, dass sie scharenweise davonlaufen und gehen zu den Esoterikern und die Esoteriker sagen, ihr werdet sehen, lasst euch auf uns ein. Unsere Mächte, mit denen wir zusammenarbeiten, die werdet ihr erleben, die bringen auch einiges fertig. Ihr braucht das andere nicht. Und so laufen die Leute in eine tödliche Gefahr hinein, dass sie denen Glauben schenken, wenn unsere Kirche das Übernatürliche nicht mehr verkündet. Ich habe es wiederholt geschrieben, dass es unbedingt geschehen muss. Eine Kehrtwende, eine Umkehr in unserer Verkündigung vollziehen und aufhören, so zu tun, als ob all das Auferstehung und Himmelfahrt und so, all das, was da geschrieben ist, wie wenn das nicht wirkliche Realitäten wären. Halten wir uns an das, was der Herr uns offenbart hat und was uns in der Schrift überliefert ist. Und wir können uns Ergänzungen von den Leuten geben, die solche Privatoffenbarungen haben. Soweit das, was ich zu diesem Thema sagen wollte.
Danke, Dr. Hans-Martin Lochner. Es ging heute um die selige Anna-Katharina Emmerich und ihre Schauungen. Ja, Dr. Lochner, jetzt knüpfe ich an dem, was Sie jetzt am Schluss gesagt haben. Die Kirche, auch die Kommission in der Seligsprechung hat ja auch Wert darauf gelegt zu sagen, also wenn wir die Selige jetzt selig sprechen, dann bezieht sich das auf ihren Grad der Heiligkeit. Wir sind nicht in der Lage jetzt genauer, hängt eben auch mit den Quellen zusammen, Autor Clemens Brentano. Bei den Schriften können wir da einfach keine eindeutigen Auskünfte geben. Ein großer Einwand war ja immer, dass man so den Eindruck haben könnte, hier tritt sowas zur Offenbarung hinzu. Also jetzt nehmen wir beispielsweise die Kreuzigungsszene bei den Evangelien, bei den Evangelisten sehr beiläufig, geradezu lakonisch, nüchtern erzählt, sogar nur im Nebensatz bei Matthäus und als sie ihn gekreuzigt hatten und so weiter. Sagen viele, dass wenn man jetzt sich so sehr auf diese Schriften auch der seligen Anna-Katharina Emmerich einlässt, da könnte einiges durcheinander gehen oder sozusagen dieses biblische Bild verrückt werden oder man würde sich nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren. Wie würden Sie als Seelsorger einem solchen Einwand begegnen?
Also ich glaube nicht, dass diese Gefahr besteht. Also diese drei Lehrjahre Jesu allein sind über 1700 Seiten. Ich habe die natürlich nicht alle von vorn bis hinten durchgelesen und durchstudiert und entsprechend verarbeitet. Es ist einfach unmöglich. Aber ich habe in all dem, was ich gefunden habe, nie das Geringste gefunden, wo ich gesagt hätte, also das kann so nicht gewesen sein oder das ist wieder den Glauben der Kirche. Sicher, ich habe auch Stellen, wo ich meine Bedenken habe, ob diese Schauung wirklich so zutreffend ist und so weiter. Aber das Glaubensstärkende, was uns diese Schauungen geben, ist viel mehr als die Gefahr. Und wenn damals bei der Seligpreisung also diese Schriften bewusst ausgenommen worden sind, ich halte das für richtig. Wahrscheinlich hätte man sie dann überhaupt nicht selig gesprochen, wegen der Schriften. Das war ja schon 1928, als man den Prozess beenden wollte, wegen der Schriften, dass man gesagt hat, naja, das ist so eine dunkle Angelegenheit, da lässt man lieber die Finger davon. Erst als dann die Münsteraner drauf bestanden haben, doch, wir wollen den Prozess wieder in Gang bringen, da hat man sich noch einmal damit beschäftigt. Aber es ist natürlich so, dass unsere Theologen, dass die höchste Bedenken gegen solche Aussagen haben, verstehe ich. Und es war gut, dass diese Bedenken so deutlich waren, sonst wäre sie nicht selig gesprochen worden. Also von daher war das gut. Aber ich würde sagen, unsere normalen Gläubigen, denen, die dürfen das ruhig in dieser Form lesen, wie es da ist. Und sie werden viel Gewinn daraus ziehen, einfach weil das ganze Geschehen viel plastischer wird.
Und das wäre nämlich jetzt genau meine Frage gewesen, was denn jetzt eigentlich der große, für Sie zusammengefasst, so der große geistliche Gewinn der Lektüre dieser Schriften wäre.
Naja, der Gewinn, dass vieles, was heute in der Theologie behauptet wird, so nicht stimmt, um es krass zu sagen. Gegen diese Meinungen kämpfe ich ja die ganze Zeit schon. Wer meine früheren Vorträge von Horeb weiß, gehört hat, der weiß das, dass ich dagegen ankämpfe, dass man meint, ja, zum Beispiel dieses berühmte Wort, was fast alle Theologen gehört haben, die Theologie studiert haben. Ja, wenn man da am Grab, in der Osternacht, eine Kamera aufgestellt hätte, die alles aufgenommen hätte, was da gesehen ist, und man hätte dann hinterher nachgeschaut, dann wäre nichts zu sehen gewesen. Vielleicht haben Sie in den Vorlesungen diesen berühmten Satz auch gehört. Es gibt viele solche Sätze, die immer wieder gesagt worden sind. Oder etwa auch vom Professor Haag, Abschied vom Teufel. Es gibt keinen Teufel. Das haben alle Theologen gehört und deswegen wagen sie auch nicht mehr darüber zu sprechen. Oder wenn Sie das Wort Seele, es gibt die Seele gibt's gar nicht. Und war ja zeitweise, ja, der Mensch am Schluss seines Lebens ist er ganz tot. Berühmte Ganztod-Theologie und so weiter. Die Sachen sind von so vielen Seiten her widerlegt worden. Aber leider Gottes halten viele Theologen immer noch daran fest. Nein, Vorsicht, nein, lieber nicht und so. Also von daher würde ich sagen, ist ein großer Gewinn, wenn wir wissen, die Dinge sind ernst zu nehmen, die in der Bibel stehen und nicht einfach sozusagen, ach, naja, braucht uns nicht weiter kümmern.
Noch eine Sache, auf die wir noch eingehen müssen, was ja auch in Ihrem Vortrag eine Rolle gespielt hat, die Stigmatisierungen, also das Empfangen der Wundmale Jesu. Auch darüber gab es zig Untersuchungen und Thesen und Expertisen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es, wie bei anderen Heiligen kennen wir das ja auch, vom Franziskus, vom Pater Pio, dass an diesen Phänomenen etwas dran ist. Und jetzt stellt sich einfach schlicht die fromme Frage, warum mutet Gott das solchen Ausnahmeheiligen eigentlich zu?
Tja, da würde ich sagen, da müssen wir Gott selber fragen. Die Antwort werden wir als Menschen wohl kaum geben können. Wir können allenfalls Vermutungen anstellen und so. Es gibt diese berühmte Sache mit den Sühneleiden. Dem stehe ich doch ein bisschen skeptisch gegenüber, muss ich sagen. Aber nun gut. Übrigens, was bei allen diesen Leuten zutrifft, alle, Pio eingeschlossen. Alle wurden beschuldigt, sich diese Wunden selber beizubringen. Und man hat gerade bei der Katharina von Emmerich damals ihr Haus auf den Kopf gestellt. Und damals diese Leute, die das untersucht haben bei der staatlichen Untersuchung, haben gesagt, wir werden die Gegenstände finden, mit denen sie sich die Wunden beibringen. Und am Schluss waren sie ganz verzweifelt, weil sie nichts gefunden haben. Also wie diese Wunden zusammen entstehen, ob da besondere charakterliche Eigenschaften bei den betroffenen Personen vorhanden sein müssen. Man kann sie natürlich untereinander vergleichen. Eines, was man immer wieder sieht, ist, dass es alles kränkliche Personen waren. Die Katharina von Emmerich war gerade in dieser Zeit, wo sie die Wundmale hatte, fast immer gelegen. Pater Pio war zwar auf, Resel von Konnersreuth war auch auf, aber bevor die Wunden entstanden sind, war sie auch lange Zeit gelegen. Und wir haben ja auch in Martrobin in Frankreich, wo das ähnlich war, auch ständig gelegen. Also man kann da sicher Überlegungen anstellen vom medizinischen her, welche Eigenschaften muss jemand haben, dass solche Dinge bei ihm passieren können. Aber zum Beispiel diese Visionen, die da berichtet werden, die erklären sich vom medizinischen und auch von Eigenschaften her nicht. Wir kennen Leute, die Schauungen haben und Leute, die übernatürliche Erfahrungen machen. Und ich würde sagen, es gehört fast zum christlichen Leben, übernatürliche Erfahrungen zu machen. Ich glaube, viele von uns haben sie. Bloß wir hängen sie nicht alle so an die große Glocke und reden die ganze Zeit drüber. Gibt ja auch von den Päpsten da Aussagen, dass sie selber solche Erfahrungen gemacht haben. Aber wie gesagt, dies alles mit einem wegzuwischen und zu sagen, nein, damit beschäftigen wir uns gar nicht. Es gibt die Gesetze und wir kennen die Natur und die Naturwissenschaft. Und damit hat es genug. Im Übrigen, mein engster Freund war der Bernhard Filbert, ein hochgradiger, bekannter Wissenschaftler, dessen Bücher sogar der Papst gelesen hat und darauf sich bezogen hat. Paul VI. War das damals. Ein hochgradiger Wissenschaftler und tiefgläubig. Und er ist ja befragt worden. Und sein Bruder hat ja in Horeb auch wiederholt gesprochen, auch gefragt worden, wie kommen Sie dazu, als Wissenschaftler gläubig zu sein? Also die Wissenschaft und der Glaube widersprechen sich nicht.
Und damit geht sie zu Ende, unsere Spiritualitätssendung zu den Schauungen der seligen Anna-Katharina Emmerich. Wir waren verbunden mit Pfarrer Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Ja, und Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Literaturliste ist hinterlegt. Das heißt, mit einem Klick im Hörer-Infofeld zur Sendung auf horeb.org können Sie das Ganze nachschauen, nachlesen. Die Infos hat natürlich auch unser Hörerservice für Sie und CD und Podcast wird es von dieser Sendung auch geben. Danke Ihnen für heute, Dr. Lochner. Wir lassen Sie nicht gehen, ohne Sie nicht zuvor um den Segen gebeten zu haben.
O Herr, segne alle, die jetzt zugehört haben. Wohne in ihren Herzen, so wie das die Mystiker auch erlebt haben, dass du in ihren Herzen wohnst. Gib allen Hörern diese Erfahrung, dass du uns ganz nahe bist, dass du unser Leben lenken und leiten willst und uns führen willst zu jenem Reich, das du uns verkündet hast. Dazu segne alle Hörer der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke, Dr. Lochner. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.